Hallo Leute, willkommen bei Barthez Calling, dem Body and Mind Podcast auf der Stronger Together Plattform Yammer der Lufthansa Group. Hier führen wir die Gespräche, die wir vor Corona an der Barthez geführt haben, über große und kleine Themen, ernste und lustige, zu zweit oder mit anderen. Diese Gespräche wollen wir keinesfalls missen, beziehungsweise euch nun daran teilhaben lassen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Guten Morgen, liebe Dörte.
Hallo, liebe Uta.
So, ein toller neuer Tag ist erwacht. Heute nicht so sonnig wie sonst, aber egal, weil wir ja wieder uns an der Barthez treffen.
Absolut. Und heute bin ich sehr gespannt auf Jule Jankowski, die du ja auch gleich nochmal vorstellen wirst. Ich freue mich die ganze Woche drauf, weil ich ihren Podcast Good Work jetzt wirklich schon mehrmals gehört habe und ich kann allen versprechen, die jetzt zuhören, diese Session ist eine wirklich tolle Session.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich schätze Jule auch sehr, die ist wahnsinnig eloquent, die hat unheimlich was auf die Beine gestellt, die hat unheimlich viel Content, den sie uns anbieten kann und das Thema, mit dem sie sich jetzt die ganze Zeit beschäftigt hat, also das Thema quasi arbeiten in Zeiten von Corona, aber auch natürlich, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Das ist ja das Thema der Zeit. Also aktueller können wir eigentlich nicht sein, wenn es jetzt um Inhalte geht. Das wird ganz fantastisch. Ich freue mich auch wie verrückt. Dann genau. Schauen wir mal, wie es wird. Und dann würde ich sagen, holen wir jetzt mal die Jule mit.
Los geht's. Genau. Los geht's.
Guten Morgen, liebe Dörte, zunächst mal.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, guten Morgen. Wir sitzen mal wieder virtuell an der Barthez und haben uns heute einen Gast dazu geladen. Und dieser Gast, der kennt die Barthez. Da haben wir schon oft gemeinsam gesessen, weil es sich bei ihr um eine ehemalige Lufthansa-Kollegin handelt. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir sie heute bei uns haben, dass wir sie heute ausquetschen können zu all den Themen, die sie heute und jetzt die ganze Zeit schon bewegt. Und das ist die liebe Jule Jankowski. Guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Jule.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich habe mir schon einen Kaffee eingeschenkt.
Ja, sehr gut. Das ist auch übrigens eine unserer Standardfragen. Was hast du denn gerne bei der Barthez konsumiert? Hattest du da so ein Lieblingsding irgendwie?
Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich immer einen Cappuccino getrunken, ganz selten mal einen Espresso und niemals Latte Macchiato, weil irgendwie, so viel Milch. Und mittlerweile bin ich bei Cappuccino zu Hause zum Beispiel komplett auf, wie man das jetzt so macht, ja, auf Hafermilch umgestiegen. Und
Bravo.
Ja, genau. Das ist ja jetzt wahnsinnig woke, ja. Wir trinken jetzt ja nur noch Hafermilch.
Das stimmt. Wobei ich hatte schon zu Dörte gesagt, in einer unserer ersten Folgen, mich hat der Barthez-Kollege immer sehr komisch angeguckt oder überhaupt, wer auch immer mich da freundlicherweise bedient hat, wenn ich dann mit meinem freaky entkoffiniertem Hafermilch whatever angekommen bin. Also was ja für so ein Kaffee-Freak irgendwie so gar nichts ist, ne? Nee. Aber inzwischen kann man das ganz gut machen, ohne sofort erschossen zu werden von der Kaffeeliga.
Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem italienischen Barthez und einem Deutschen. Der Deutsche hat deutlich mehr Sorten Milch und der Italiener eher eine Milch,
stimmt.
Ein Kaffee. Stimmt. Und bei uns gibt es eine Sorte Kaffee, aber 10 Sorten Milch.
So sieht's aus. So, Jule, also du hast ja die Lufthansa unterstützt viele, viele Jahre. Vor allen Dingen in der Markt- und Kundenforschung. Und ich glaube, diese ganzen Erfahrungen haben dich ja sicherlich auch ein Stück weit dahin getragen, wo du heute bist und haben dir auf jeden Fall ja sehr viel Fähigkeiten mit auf den Weg gegeben, die du heute sehr schön für dich nutzen kannst. Ich erinnere mich an eine gemeinsame, wunderbare Kundenstudie, die werde ich auch nie vergessen. da haben wir irgendwie das Thema Wellbeing an Bord.
Ja.
Untersucht und da ist mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben und das erzähle ich auch heute noch sehr oft, dass wir Menschen uns, egal wo wir sind, gerne möblieren. Also wir richten uns gerne ein und das tun wir selbst auf einem Economy-Class-Sitz. Und das war eine ganz wunderbare Geschichte, die wir da zusammen gemacht haben. So, und jetzt, dann hast du uns aber verlassen. Und die Lufthansa hat geweint, aber wir haben uns für dich natürlich gefreut, weil du deinen Weg gegangen bist und dich natürlich mit all deinen wunderbaren Talenten und Fähigkeiten jetzt dazu entfalten konntest, was du jetzt machst. Und zwar, korrigiere mich, wenn ich, falls ich was Falsches sage, aber du bist nun seit einigen Jahren schon selbstständig als Moderatorin und Coach und Trainerin für unter anderem Kreativität und Innovationstechniken. Hast die Firma Humic gegründet und ja, und hast seit Beginn der Corona-Krise auch noch einen Podcast am Start, nämlich den Podcast Good Work. Ist das soweit erstmal alles richtig wiedergegeben?
Genau, wunderbar zusammengefasst, genau.
Sehr schön. Ja, ich war ja so ein bisschen live dabei, als du die Gedanken hattest, diesen Podcast zu starten. Du hast montags gestartet und samstags saßen wir noch mit anderen Freunden zusammen bei mir im Wohnzimmer. An dem Freitag, also am Tag davor, hatten wir die meisten Kollegen bei Lufthansa, wurden ins Homeoffice verbannt wegen Ansteckungsgefahr. Und ja, und dann saßen wir zusammen und dann hast du gesagt, ey, ich muss einen Podcast starten oder hier muss irgendwas passieren. Aber vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz für uns zusammenfassen, was da deine Gedanken waren.
Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja so Großereignisse und was wir alle lieben, ist ja dann wieder zurückzuschauen auf irgendwelche Zeitzeugenberichte, also auf Chroniken, auf Dokumentation, wie haben die Menschen sich dort damals wirklich gefühlt? Und das Problem an diesen Chroniken ist, die kannst du nur einmal machen, nämlich dann, wenn es passiert. Also im Nachhinein 3 Monate oder 3 Jahre später aufschreiben. Damals ging es mir übrigens so, okay, kann man machen, aber dieses authentische Mitschwingen, wie es mir wirklich in dem Moment ergeht, das geht nur in dem Moment. Und ja. Mir ging es tatsächlich so, ich habe mich da an der Stelle vielleicht eine kleine Korrektur schon sehr lange mit dem Gedanken getragen, einen Podcast zu machen. Gehört ja heute. So wie die Hafermilch, auch so ein bisschen zum guten Ton. Ja. Alle haben einen Podcast und Podcast ist die neue Website. Und ja, gerade so in meiner Zunft ist das wirklich nichts Exotisches, ja, also auf die Idee zu kommen. Und also das heißt, Good Work, das Thema stand schon eine ganze Weile. Und als es dann losging mit Corona und dann habe ich schon zu einem Kollegen immer gesagt, im Prinzip müssten wir eigentlich jetzt das machen, was wir immer predigen in unseren Trainings, nämlich mitschreiben, was wir gerade lernen und daraus schlaue Schlüsse ziehen. Und meine Vermutung war, dafür wird niemand Zeit haben. Also die Unternehmen, und ich habe das so ein bisschen gedanklich gekoppelt an die Schulen, weil ich gedacht habe, naja, also wenn wirklich am Montag alle Schulen zugehen, dann heißt das logisch alle Kinder zu Hause. Das bedeutet wiederum, dass in allen Familien mit Schulkindern, zumindest mit kleinen Schulkindern, mindestens ein Elternteil zu Hause sein muss. Also selbst wenn die Unternehmen noch ihren ganz normalen Stiefel gefahren hätten, wäre da schon allein durch diese Dynamik so viel losgetreten. Dann kam ja auch sofort der Lockdown hinten dran. Also von daher war schon klar, hier dreht sich jetzt der Wurm echt andersrum. Und das wird... Ich glaube, dass diese Weitsicht hatte ich oder hatten ja auch viele, das wird ein Veränderungsprozess sein, den wir so alle noch nie erlebt haben. Und deswegen habe ich dann auch Vollgas gegeben. Du hast es schön beschrieben, in der Woche vor dem 16. war so klar, okay, ich will das mitschreiben, wie mache ich das? Ah, okay, du wolltest doch eh einen Podcast machen, das ist ein schönes Format, unterhält die Leute auch ein bisschen, hab ein Leitfaden entwickelt, da kam dann sozusagen die alte Sozialforscherin in mir hoch und von Anfang an auch so die feste Vorstellung, nicht nur einfach einen Podcast zu machen, sondern etwas mitzuschreiben und es auch nachher auszuwerten und ja, und dann habe ich mir schnell einen sogenannten Podcast-Producer geschnappt, weil ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung von der Umsetzung, also mir war überhaupt nicht klar, welche Schritte muss ich gehen? Also was heißt das technisch und welche Ausstattung brauche ich? Und ja, der hat mich da so ein bisschen aufs Pferd gesetzt. Und der liebe Ingo Stoll, der auch einen großartigen Podcast macht seit einem Jahr, ganz toll. Also auch ein kleiner Hörtipp, Master of Transformation, also wer da Spaß dran hat an Veränderungsgeschichten, ist da goldrichtig. Und ja super. So ging das los.
Ja. Ja, toll.
Was mich sehr beeindruckt hat, liebe Jule, die Ute hat mich natürlich so ein bisschen drauf gestupst, weil sie das so spannend fand und ich war auch schnell dabei, weil ich natürlich gerne Neues ausprobiere. Was ich spannend fand, du hast jetzt 100 Folgen schon gemacht und was ich toll finde, ist, dass es so unterschiedliche Menschen sind. Mhm. Also du hast jemanden aus dem Einzelhandel, du hast Olympiateilnehmerinnen, du hast jemand aus der Restauration, Gastronomie, aber eben halt auch Forscher wie den Gerald Hüther, den Bodo Jansen, unseren ehemaligen Kollegen, den Carsten Benz und Thomas Sattelberger, das haben wir ja letztes Mal schon gespoilert, die Uta und ich in unserem Podcast. Ich finde, du hast eine gute Breite an Meinungen und Perspektiven gefunden und das beeindruckt mich einfach sehr an deinem Podcast, einfach auch durch verschiedene Brillen auf die Themen zu schauen. Und ich werde später nochmal drauf zurückkommen, aber was mich echt sehr motiviert hat, war der Podcast mit der Ines Imdahl von
Rheingold,
die da nochmal auch aus psychologischer, aber auch aus forscherischer Sicht drauf geschaut hat. Da komme ich gerne nochmal drauf zurück. Aber Kompliment zu der Mischung.
Kann ich
dem Publikum sehr gut empfehlen, weil es ist für jeden auch was dabei, einfach mal in andere Rollen und Gedanken zu schlüpfen.
Danke. Ja, das war tatsächlich auch so eine Überlegung, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt natürlich alle möglichen Leute fragen, die sowas Ähnliches machen wie ich. Ja, das wäre auch ganz einfach gewesen. Also da hätte ich einfach nur mein Adressbüchlein aufklappen müssen und abklappern. Aber wenn wir über so eine Chronik sprechen, dann macht es ja schon Sinn, auch zu sagen, wie sieht denn dieser Querschnitt aus? Weil ich glaube, dass bestimmte Phänomene medial völlig überhöht dargestellt wurden und andere so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Also Stichwort Entschleunigung. Erinnert euch, das war ja die Vokabel schlechthin in den ersten Wochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den Interviews, die ich geführt habe, ging so.
Also ja.
Das war eher so echt rackern und zum Teil auch runterkommen. Klar, aber dann, und da dürft ihr ja gerne auch so ein bisschen mal mitschwingen. Es ist natürlich eine Sache, wenn man schön entschleunigt und abgesichert irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal eine Schippe weniger Kohlen drauf aufs Feuer, oder ob man wirklich abgehängt ist. Und das Phänomen fand ja in den ersten Wochen keine Beachtung. Und da gab es eine ganze Reihe von Menschen. Und das war sehr spannend, wie die dann reagiert haben. Also die Restaurantbesitzer, am Anfang ja auch die Einzelhändler, die ja auch nicht öffnen konnten. Ja, auch Leute, die irgendeine Art von Job machen, die bedingen, dass man sich physisch begegnet. Und das waren verdammt viele. Die hatten ja faktisch Berufsverbot. Und da gab es natürlich die Menge, die irgendwie so ein bisschen geschockt und ich sag mal fast ein bisschen depressiv waren und auch logischerweise Angst hatten vor existenzieller Bedrohung. Und dann gab es aber auch welche, die da eine unglaubliche Kreativität entwickelt haben. Und also sowohl bei den einen als auch bei den anderen in dieser Gruppe, und die ist nicht klein, würde ich überhaupt nicht von Entschleunigung reden. Das war ein Phänomen, das gab's, ja, gesamtgesellschaftlich gesehen, klar. Wir haben uns weniger bewegt, das definitiv. Aber das war mir auch wichtig, da nochmal so ein bisschen so einen Kontrapunkt zu setzen und nicht so diesem Mainstream hinterherzulaufen. Die ganze Welt sitzt zu Hause und kommt ein bisschen runter. So einfach war es nicht. Ja.
Nee, also wenn es ums nackte Überleben geht, kann das ja auch gar nicht sein, ne?
Genau.
Und ich sag mal, nur weil wir uns vielleicht physisch nicht bewegt haben, also keine Autos mehr auf der Straße waren oder keine Flugzeuge am Himmel. Ja. Deswegen ist aber ja trotzdem in den Köpfen unfassbar viel passiert. Ne?
Ja, tatsächlich, ja.
Kannst du denn das ein bisschen zuordnen? Also im Sinne von, hier hat mehr Entschleunigung stattgefunden als da? Oder gab es, also du hast natürlich gesagt, die Branchen, wo physische Begegnung vonnöten ist, die waren natürlich ganz besonders aufgefordert, jetzt irgendetwas zu tun, aber wo hat denn am meisten Kreativität aus deiner Sicht stattgefunden?
Das ist ganz spannend. Also es gab tatsächlich ja diese Vokabel, die wir jetzt auch nicht mehr so oft hören. Also das ist allein schon dafür ganz gut, da nochmal wirklich auch in die ersten Folgen reinzuhören. Das Wörtchen systemrelevant, ihr erinnert euch, das war ja das Schlagwort. Redet heute auch kaum noch jemand von. Plötzlich ging es immer darum, wer ist systemrelevant? Ich fand das eine böse Vokabel, weil das heißt ja auch, da wo es Systemrelevante gibt, da gibt es auch Menschen, die sind irrelevant. Das fand ich eine seltsame Dichotomie, die auch wirklich schon so ein bisschen zu dieser Spaltung beigetragen hat.
Ja.
Also wir hatten das Stichwort, also die gesamte Künstlerszene, die waren am Anfang verstummt. Die waren wirklich verstummt,
furchtbar.
Die haben kein Wort gesagt, also die haben sich auch nicht beklagt. Das fand ich auch spannend. So nach dem Motto, das gehört sich nicht, ja. Im Moment sich über seine kleinen nicklichen Bedürfnisse zu beschweren, wenn es doch darum geht, Leben zu retten. Also das war so dieses Overruling von allem. Und also von denen hat man nichts gehört am Anfang. Eventbranche, alles, auch ihr in der Touristik, das war viel. Ich hatte auch ein Interview mit einem Pressesprecher hier vom Wiesbadener Fußballclub, also von SVW in Wiesbaden. Selbst der hat auch eine ganz, ganz, ganz ruhige, nicht ruhige Kugel, aber eine ganz leise Botschaft geführt, so nach dem Motto, es ist jetzt nicht die Zeit, darum zu betteln, dass wir wieder ins Stadion dürfen. Da reden wir heute jetzt tatsächlich von was ganz anderem.
Ja,
absolut. Also das heißt, Entschleunigung. Ich glaube, alle die diese weniger physische Beweglichkeit, also gerade so Menschen, die beruflich viel auch mobil unterwegs waren, also sprich viel auf Dienstreisen und dadurch eine unheimliche Hektik erfahren haben und deren Geschäft aber im Prinzip weiterging, also für die sich physisch was verändert hat, aber trotzdem das einigermaßen gute Gefühl haben können, steht jetzt nicht alles auf dem Spiel, die konnten das sehr wohl annehmen als Entschleunigung. Also manche auch von denen, die unmittelbar hart getroffen waren, haben das tatsächlich als Chance genutzt und zu sagen, okay, wir denken ganz neu. Also wir hatten einen hier, das ist, habe ich auch schon in manchen Vorträgen jetzt, das geht ja jetzt so los mit Vorträgen aus der Chronik, also dass die Leute interessiert sind, was kommt denn dabei raus und kannst du so ein Resümee ziehen? Und ein O-Ton, den ich da total gerne ranziehe, ist vom Uli Wittur. Ulrich Wittur ist Geschäftsführer vom Frische Paradies. Uta, du kennst
das. Ja, ich liebe das Frische Paradies.
Du auch. Genau, also ein wirklicher Genusstempel. Und die beliefern ja, also es ist ein man könnte profanerweise sagen, ein Lebensmittelmarkt, trifft es natürlich überhaupt nicht.
Ja.
Es ist eine Einrichtung, die beliefern die Gastronomie, vor allen Dingen die Top-Gastronomie mit frischen Waren, also mit Lebensmitteln, vor allen Dingen frischer Fisch und Fleisch und Top-Qualität. Und es gibt auch einen Abholmarkt. Und der Abholmarkt spielt normalerweise so eine Rolle von 30% und 70% der Umsätze machen die mit Gastronomie. So, jetzt war das Thema tot. Ja, Gastro war tot, mehr oder weniger. Und das heißt, die hatten in dem Bereich 90% Umsatzeinbußen. Also einfach krass. Weggebrochen. Und das konnte natürlich auch durch das echt boomende Geschäft im Mitnahmemarkt nicht vollständig kompensiert werden, ist völlig logisch. Und dann hat er gesagt, ja, ich lebe wie in zwei Welten. Hier in meiner Firma rechts steht alles still und links dreht sich alles wie verrückt im Kreis. Und er musste dann ganz doll Personal auch umschiften und die normalerweise Telefonverkauf gemacht haben für den Gastrobereich, also wo was weiß ich jetzt hier, ich sag jetzt mal, in Wiesbaden ein Lokal anruft und sagt, schick mir nochmal 2 Kilo Rinderfilet und 100 Seezungen oder was auch immer. Diese Mitarbeiter wurden jetzt auch in den Abholmarkt oder Mitnahmemarkt abgezogen und sie haben dann überlegt, wir haben doch die Logistik, um zu beliefern. Wir beliefern ja den gastronomischen Betrieb. Und das können wir doch auch unseren Privatabnehmern nutzen. Die sitzen jetzt alle zu Hause im Lockdown und können nicht ins Restaurant, aber die wollen vielleicht trotzdem sich mit was Leckerem verwöhnen. Und so haben die innerhalb von kürzester Zeit diese Logistik, die stehende, komplett umgeswitcht auf Privatabnehmer. Also das heißt, du konntest mittags um 3 anrufen und sagen, können Sie mir mal bitte 2 Thunfischsteaks nach Wiesbaden bringen? Und dann haben die das gemacht bis nächsten
Tag. Wie geil.
Und das war natürlich eine wahnsinnig kreative Leistung. Und in der Richtung, da hat man einiges gesehen. Also so gerade in diesem Gastrobereich und so, die mussten einfach. Also Da stand der Kittel lichterloh in Flammen und die haben dann schnell umgedacht.
Ich finde, Jule, wenn ich so zuhöre, dass man viel so drüber nachdenken kann, wie ist man? Also, wie geht man an Probleme, an Lösungen, an Themen dran? Ja, und wir alle haben schon mehrmals so Schulungen auch gemacht im Sinne von, was gibt's für Menschentypen? Wie geht man mit Krisen und Kritiken um, etc. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich wirklich geschmunzelt habe damals, als ich in diesem Seminar saß und mir jemand gesagt hat, es gibt drei Lösungen, die ich haben kann. Ich stelle mich tot in der Krise, ich bin aggressiv und gehe nach vorne oder ich laufe weg. Es gibt diese drei
Genau.
Varianten. Und ich glaube, viele Unternehmer sind in diesem ich gehe voran Modus. Und das ist dann spannend zu sehen, was machen die konkret da draus, ne? Und trotzdem ist es auch legitim zu sagen, ja, es gibt Menschen, die brauchen erstmal Zeit, sich totzustellen, um dann aus dieser Totstellhaltung wieder nach vorne zu gehen. Und das zu thematisieren, aber auch zu zeigen in diesen verschiedenen Podcasts, das ist dir echt gut gelungen, ja. Und ich glaube, die Welt lebt einfach von dieser Vielfalt. Und spannend ist dann zu sehen, was jeder Typ, wenn man es einfach mal so auch als Struktur annehmen kann, als erste Theorie, was sie daraus machen und welche Schritte sie auch konkret gehen und was sie vielleicht auch nach der Krise zukünftig anders machen und von den anderen lernen in diesem Umfeld. Ne? Das ist eben auch
Total,
ein bisschen
total.
ein Anliegen, Gedenkanstöße zu geben für Menschen, die deinen Podcast hören.
Absolut. Und du hast das total schön beschrieben, Dörte. Das ist tatsächlich so in einer Krise, in einer Gefahr. Also dann, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, und mit dem hatten wir es ja jetzt tatsächlich mal zu tun, gibt es wirklich diese drei Muster. Also Schockstarre, Flucht oder Kampf. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Typsache. Was ich jetzt auch gesehen habe in den Folgen, und das wird euch auch nicht überraschen, ist tatsächlich eine ganz klassische Veränderungskurve. Ihr kennt die wahrscheinlich von Kübler-Ross, die Sterbekurve, und die ja von Kotter dann auch angepasst wurde für sämtliche Veränderungsprozesse. Und wenn man da mal drauf schaut, dann ist ja der Anfang erstmal gekennzeichnet durch eine hohe Dynamik, also ein hohes Reaktionsmuster in welche Zeit auch immer oder welcher Form auch immer. Da geht die Kurve ein bisschen, also ziemlich hoch. Und das war auch so diese erste Phase, die ich überschreiben würde mit dem Schlagwort Zeit der Helden. Also ich sehe da durchaus eine Analogie zu einem Kriegsausbruch, wo man noch denkt, ja, wir halten zusammen, wir schaffen das, wir packen den Feind, und wir sind ganz schnell durch sämtliche Schlachten durch. Und wenn ich dann so an bestimmte O-Töne denke, also wo zum Beispiel die RNV-Versicherung ganz stolz berichtet, dass sie innerhalb von einer Woche 11.000 Mitarbeiter ins Homeoffice verfrachtet hat und wie die IT das gewuppt hat. Auch so diese ganzen Parolen, ihr erinnert euch, flatten the curve war auch ein Riesenthema, oder stay fucking home, oder we're in this together war euer Slogan. Das ist typische Kriegsanalogie, weil das diese Parolen sind, die zusammenschweißen, einschwören, wir zusammen gegen den einen Feind. Es ging wahnsinnig viel auch um Tools, ja, also ist es besser mit Zoom, besser mit Teams, mit Slack, mit Schnick und Schnack. Und selbst die wirklich hart getroffen waren, waren in so einem Modus, wir müssen da jetzt alle was beitragen, und wir müssen jetzt dadurch. Und auch das Klatschen für die Krankenschwestern, das waren alles, ja, das war die Zeit der Helden. Und die währte aber nicht lang, das ging so bis etwa Ostern maximal. Und dann kam tatsächlich das Tal der Tränen, weil dann troppte auch so bei der einen oder dem anderen so dieser Moment, dass sie sagen, ah, okay, das ist hier nicht eine kurze Nummer, das wird uns lange, lange begleiten. Und dann kam die Ernüchterung, also so habe ich es auch überschrieben, Zeit der Ernüchterung. Also dann fing das schon auch so an mit Lagerbildung und auch mit Verzweiflung, mit anderen Ängsten als in Anführungszeichen nur der Angst, werde ich mich infizieren oder nicht. Das war so diese zweite Phase, auch ganz typisch in Veränderungskurven. Und auch so diese anfängliche Euphorie, ja, wir machen mit Freunden abends Zoom. Ich würde mal sagen,
Ja,
holt dann heute niemand mehr hinterm Ofen vor.
das
Könnt ihr,
stimmt.
das war am Anfang ja total cool.
Absolut.
Ja, wir machen
Das war ein
hier.
richtiger Terminstress, der sich
Genau,
da ergeben
genau.
hat, ja.
Die virtuelle Kaffeerunde und was nicht alles.
Ja,
Ja, und
ja.
da kam tatsächlich dann ja auch, wurde ja auch so beschrieben, Zoom-Fatigue, also tatsächlich Zeit der Ernüchterung.
Oh Gott.
Und jetzt sind wir, würde ich sagen, und da vielleicht nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, Dörte. Es gibt einmal diese drei Muster und ich glaube, der Punkt ist, dass wir vielleicht alle Facetten von dem einen oder anderen zeigen, je nach Typus aber länger oder mehr von dem einen oder dem anderen. Und auch in den Phasen, würde ich sagen, durch die laufen wir nicht alle synchron durch. Also nicht alle Menschen laufen, sind gleich durch dieses Zeit der Helden und Zeit der Ernüchterung. Und jetzt, was ich als dritte Phase so identifizieren wollen würde darin, ist die Zeit der Schwebe. Und in der befinden wir uns, finde ich, in großen Teilen jetzt. Was heißt das? Das heißt, das Neue ist noch nicht richtig greifbar und das Alte können wir noch nicht so richtig loslassen, auch wenn uns, glaube ich, allen bewusst ist, das wird nicht mehr zurückkommen. Und was man jetzt sieht, ist also ein sich sehr stark ausbalancieren, sehr stark überprüfen, was, also ganz viel auch so Sachen wie die Zukunft wird hybrid. Also hört man jetzt ganz viel, ja, wir werden in Zukunft eine Mischform aus digitalem und analogen erleben. Ja, das stimmt, ja, das wird, da braucht man kein Prophet für sein. Die Frage ist ja nur, wie denn hybrid? Uh-huh. Also was wird digital und was wird analog? Weil nur mit dieser Aussage an sich bin ich ja noch keinen Schritt weiter. Und so ein bisschen auch so dieser Punkt, wenn wir sagen, die Zukunft wird hybrid, hat ein Kollege hier neulich gesagt zu mir, und das fand ich auch sehr treffend. Das kommt natürlich wahnsinnig gut an, dieser Satz, weil der sagt ja auch so ein bisschen, ja, zur Hälfte machen wir Altes und zur anderen Hälfte Neues. Und Altes können wir schon und vom Neuen können wir auch schon ein bisschen was, das haben wir jetzt probiert, wird doch gar nicht so schlimm. Und deswegen fühlt sich das so wahnsinnig gut an, zu sagen, ja, die Zukunft wird hybrid. Und ich denke dann so ein bisschen an, wir hatten mal so einen Waschtrockner. Und
ja.
meine Lehre war daraus.
Ja,
war,
das ist ein Scheiß.
Do
ja.
not do.
Ja, ja, absolut.
Wenn eins von beiden kaputt, dann gleich beides kaputt.
Genau.
Und deswegen, die Zukunft ist hybrid, kann sein, ja, wird es sicherlich sein, aber da dürfen wir bitte ganz genau hinschauen. Und da sind wir im Moment in dieser Zeit der Schwebe, sehr stark viele Unternehmen in so einem abwartenden Modus und trauen sich noch nicht richtig, wirklich die Zukunft zu gestalten, was auch sicherlich nicht leicht ist. Und nur eins sei halt an der Stelle bemerkt, also abwarten ist halt überhaupt keine Strategie. Das ist allenfalls mal eine Taktik für den Übergang, aber keine Strategie. Und das ist eine Phase, wo ich mir persönlich wünsche für unsere Arbeitswelt, dass wir die möglichst bald hinter uns lassen, um dann in Phase 4, wo die Kurve auch langsam wieder nach oben geht, einkehren, wo wir sagen, wir reden über Neugestaltung.
Mhm.
Ja, das wäre wichtig, ja.
Ja, jetzt sind wir ja quasi schon so ein bisschen mit Blick auf die Zukunft angekommen. Und dann muss in dem Zusammenhang, ja, das ist ja inzwischen schon ein Unwort, müssen wir ja mal ganz kurz auf das Thema New Work eingehen. Da würde uns natürlich interessieren, also erstens, was verstehst du unter diesem Begriff welche Erfahrungen hast du gemacht, verstehen andere Menschen unter dem Begriff? Ich glaube, das klafft ja teilweise auch ein bisschen auseinander. Was würdest du sagen, ist jetzt so dein Resümee aus deinen ganzen Interviews? Also wer hat das gut verstanden und was bedeutet das dann? Also, ne, und was bedeutet New Work jetzt auch im Zusammenhang, im Umgang mit der Krise konkret? Und was kann dabei helfen? Und ich noch als ganz kleine Geschichte am Rande. Ich bin noch dabei, ehrlich gesagt, ein Interview mit Rezo, diesem YouTube-Star, zu hören. Der ja sehr revolutionsmäßig unterwegs ist und ja die Politik auch ziemlich aufgemischt hat mit seinen Videos. Und der sagt, und das dem kann ich hundertprozentig folgen, der sagt, naja, am Ende des Tages ist es aber doch auch so, dass wir Jungen tatsächlich besser die Dinge hinterfragen können, ne? Weil wir nun mal einfach eine andere Sicht auf die Dinge haben. Und die Älteren halt nun mal auch sehr in ihren Sichten auf die Welt verhaftet sind, ne? Und halt dann eher dazu neigen, zu sagen, das haben wir doch schon immer so gemacht, oder halt auch einfach aus ihren Gedankenparadigmen einfach nicht rausfinden, ne? Und dass es deswegen die Jungen braucht. Und ja, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Sorry, das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber du wirst den roten Faden natürlich schon finden.
Ja. Ich schnapp mir mal einfach ein.
Genau, genau.
Ja, und das stimmt natürlich. Also was du sagst mit Rezo, da hat er natürlich recht, weil wenn wir, ich sage jetzt einfach mal, wir wollen unsere eigenen Werke hinterfragen müssten, das wäre natürlich
ja, ist ja auch tragisch, ein bisschen.
Ja, ein Stück weit ja, also sich von den eigenen liebgewonnenen Wahrheiten zu verabschieden, das ist ja tatsächlich fast ein bisschen übermenschlich. Mhm. Und die Rezepte, die wir in der Vergangenheit als hilfreich, ob sie immer hilfreich waren, ist eine andere Frage, aber zumindest so wahrgenommen haben, die jetzt zu zerreißen und zu sagen, nee, wir denken jetzt mal ganz neu, das erwartet oder das braucht unheimlich viel. Mhm. Klar, eine Reflexion, das wissen wir alle, schadet niemand. Aber ich glaube, es braucht dann auch tatsächlich, um wirklich neu zu denken, auch frische Impulse. Und aber zum Thema New Work, da habe ich eine ziemlich dezidierte Meinung, weil ich erlebe das ja auch, oder ich sag mal, ich erlebte es in meiner Rolle als Beraterin, als Trainerin, dass auch gerade in, sagen wir mal, eher klassisch geprägten Unternehmen, da schon so eine gewisse Reaktanz war auf den Begriff. Weil wenn ich sage, lasst uns über New Work reden. Mhm. Das ist so ein bisschen wie systemrelevant. Also da, wo New Work ist, da ist auch implizit Old Work.
Ja.
Und wer will old sein?
Ja.
Also das heißt, dieses Wörtchen New Work schleppt implizit auch immer eine Abwertung mit sich rum.
Mhm.
Und ich glaube, dass das vielen Menschen nicht so bewusst ist, aber dass das ein Beitrag dafür ist, dass es eben wunderbar geeignet ist, um in einer sich selbst referenzierenden Blase sich endlos über diese Themen zu unterhalten, sehr entkoppelt von dem, was in der Arbeitswirklichkeit tatsächlich stattfindet. Also das erlebe ich als ein Stück weit artifiziell, als selbstreferenziert, diese Kreise in New Work, die sich gegenseitig feiern, bis der Arzt kommt und und da ganz tolle Diskussionen führen, nur die stechen halt niemals aus ihrer Blase so richtig raus. Also die werden so von außen betrachtet oder auch nicht. Und welche Relevanz hat das? Also hat das so einen Aufforderungscharakter für, ich sag jetzt mal, die breite Masse der arbeitenden Bevölkerung? Oder ist das ein Solo-Phänomen, was da steht? Und ich glaube, Friedrich Bergmann hatte ganz andere Bilder im Kopf. Also, und schon mal definitiv ging es ihm nicht um Bällebad und Tischkicker. Und auch nicht um irgendwelche Methoden-Hypes, die jetzt irgendwelchen Beratern die Tasche dick machen. Also man kann die Welle sehr schön reiten, nur die Frage ist, geht's da drum? Und auch dieses Thema Purpose, ja, das wird ja sehr viel diskutiert. Und ist sicherlich auch was Wichtiges oder ein wichtiger Punkt oder vielleicht sogar der zentrale Punkt. Und ich glaube, was er sagen wollte, ist tatsächlich, wir müssen das Thema Arbeit grundsätzlich anders drauf schauen. Und ich glaube, dass da auch was spätestens jetzt klar wird, dass wir uns mit Szenarien auseinandersetzen müssen, wo ein Großteil dieser repetitiven Arbeiten verschwinden wird.
Mhm.
Und wir vielleicht auch in einer Welt leben werden, wo es nicht mehr für jeden eine Erwerbstätigkeit in dem Sinn gibt. Oder wo wir uns sehr genau Gedanken machen müssen, was tun wir denn und warum? Und da reden wir nicht nur über Erwerbstätigkeit. Also auch dann, das führt ganz weit, das führt hin zu bedingungslosen Grundeinkommen. Also tatsächlich eine wirklich neue Perspektive auf das Thema. Und das, was aber tatsächlich unter dem Etikett New Work diskutiert und verkauft wird, das hat meiner Meinung nach auch oft was entweder sehr, wie gesagt, selbstreferenzielles oder was Infantilisierendes. Also das erreicht meiner Meinung nach viele Menschen in Arbeitsprozessen nicht so. Deswegen mein Gegenentwurf ist da auch ganz klar Good Work, weil ich glaube, uns geht es in allererster Linie doch darum, dass wir gut zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch gute Arbeitsergebnisse produzieren. Und da haben wir, glaube ich, alle eine Menge im Gepäck, um das auch herzustellen. Also da ist der Schritt kleiner. Ja, es ist nicht diese Abwertung, sondern da ist der Schritt kleiner und das ist eher eine Perspektive, die ich jetzt sehr stark verfolge. Ja. Aber auch wenn ich im Sinne von Friedrich Bergmann diese Diskussion um New Work für hochrelevant halte, aber das ist eine echte Disruption. Ja.
Also was ich mitgenommen habe, gerade aus den letzten Minuten, war, dass du gesagt hast, Purpose ist einer der zentralen Punkte. Und das Zweite, was tun wir und warum? Und ich interpretiere das jetzt mal so, dass du sagst, wie wir Dinge tun, wird noch entscheidender sein als nur die zentrale Frage, was wir tun. Also Prozesse richtig zu machen und anders zu machen, vielleicht auch digitaler, aber gleichzeitig eben auch zu schauen, wie gehen wir damit um und wie gehen wir miteinander um, während wir das Ganze verändern. Und da kann ich gleich ein Beispiel bringen, weil wir haben in den letzten 2 Jahren Service- und Teamkultur im Unternehmen als Projekt begleitet und mit vielen Bereichen daran gearbeitet. Wie kriegen wir diese Zusammenarbeit anders hin? Und das Petitum war ein Stück weit zu sagen, einen guten Service nach außen schaffen wir nur, wenn wir das auch intern unsere Markenwerte erlebbar machen. Ja, also über das Miteinander zu sprechen, über Zusammenarbeit, ja, und wie wir das Ganze gestalten. Eben nicht nur, dass wir es tun, sondern eben halt auch Perspektivwechsel fördern, das Gegenüber verstehen, manchmal vielleicht auch Vorurteile auszuräumen, aber auch Dinge zu hinterfragen, ja. Und im Rahmen des Projektes ging es dann wirklich auch viel in Workshops, in Ideen darum, wie können wir die Eigeninitiative jedes Einzelnen fördern, also so ein bisschen in diesen Can-Do-Modus kommen und schauen, was kann jeder tun, aber auch ein bisschen darüber nachzudenken, hey, wie wollen wir das zukünftig anders machen? Und ja, bis jetzt hatte ich so den Eindruck, es für jeden war irgendwie was anderes drin in dem Projekt. Die Teams haben wir definitiv näher aneinander gebracht. Wir haben viel auch über Sprache gesprochen, wie wir uns ausdrücken, wie wir manchmal auch Grenzen mit Sprache aufzeigen. Aber wir haben eben halt auch über viele Werkzeuge im Arbeitsalltag nachgedacht, wie man eben Zusammenarbeit anders leben kann. Und die Mitarbeiter, Kollegen haben uns dann auch zurückgemeldet, ja, es hat ihnen schon geholfen, auch wieder lösungsorientierter an die Dinge zu gehen, einen neuen Ansatz zu finden, auch mal zu sensibilisieren für die Probleme und Gedanken, die sie tagtäglich treiben und einfach den Austausch anders zu machen. Und insofern kann ich nur bestätigen, es braucht einfach lange Zeit, solche Dinge voranzubringen, aber es lohnt sich unbedingt, das auch gemeinsam mit den Teams zu tun und es auch immer wieder zu fördern und als Teil von Führung zu sehen. Genau, weil am Ende, wir alle wissen, die Welt ist komplexer geworden und es braucht das Miteinander. Das hast du ja eben auch gut beschrieben.
Natürlich, ja. Also das war ja auch ein Thema, mit dem man sich auch schon vor Corona viel beschäftigt hat und jetzt hat man gesehen, wie wichtig das ist. Also ich sage jetzt mal hochtrabend hypothesenbasiert, wirklich Dinge auszuprobieren, also Annahmen zu treffen, Vorgehensweisen zu testen und dann gehört natürlich dazu, auch sich hinzusetzen und zu sagen, waren denn unsere Annahmen so richtig? Waren die clever oder müssen wir was anpassen? Hat es funktioniert oder müssen wir doch anders vorgehen? Und das ist vielleicht auch noch so als ein Stichwort, also das ist ja so eine andere, ich sag mal, Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, nämlich das Thema Agilität. Da haben wir ja unendlich drüber diskutiert vor Corona. Und plötzlich war das Thema stumm. Es wurde kaum noch drüber gesprochen, aber das Witzige ist, es wurde endlich gelebt. Also das kann man tatsächlich sagen, also wenn man so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene auf Agilität guckt, was steckt da alles so drin an Arbeitsweisen, also nicht irgendwelche Methoden jetzt hoch und runter, sondern welche grundsätzlichen Arbeitsweisen, dann haben wir genau alles das wunderbar aufgeführt. Und dazu zählt natürlich auch dieses iterative Vorgehen, also das Denken in Experimenten, in Schritten, in kleinen Schritten, immer wieder überprüfen, funktioniert es nicht, auch sich eingestehen, wo wir falsch abgebogen sind. Das alles ist ja passiert jetzt in den letzten 6 Monaten. Und ja, das finde ich auch, das habe ich mir so angeguckt und habe gedacht, naja, da brauchst du künftig ganz wenig Spucke nur noch in den Seminaren, um darüber zu sprechen, weil jetzt weiß jeder am eigenen Leib, was es heißt. Also wir haben das jetzt erfahren.
Ja, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es an manchen Stellen noch trotzdem, auch wenn es gelebt wurde, aber mit Misstrauen beäugt wird, weil natürlich dann immer wieder diese Angst hochkommt, oh Gott, jetzt laufen hier alle wie aufgescheuchte Hühner rum, ne? Und so nach dem Motto, naja, während der akuten Krise können wir das noch tolerieren, aber das muss ja jetzt alles wieder in geordnete Bahnen zurück. Weißt du, dass dann auch wieder diese alten Denkstrukturen da möglicherweise überwiegen, so nach dem Motto, wie können wir denn so schnell wie möglich jetzt wieder zu einer Ordnung zurückkommen, statt eben die Agilität beizubehalten, auch im Sinne von, wenn wir uns diese Agilität behalten, sind wir auch einfach flexibler. Und gerade jetzt, wo wir ja alle immer noch nicht wissen, wie es weitergeht, wir wissen nicht, wie der Winter wird, ne? Wir wissen eigentlich gar nichts. Kann es doch eigentlich nur auf eines hinauslaufen, dass man einfach saugut vorbereitet ist und saugut vorbereitet ist man, wenn man als Struktur wahnsinnig flexibel ist, oder?
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da aufgreifst, Uta. Denn im Grunde geht das ja um das Thema dezentral-zentral. Und da hat man tatsächlich in der Krise, habe ich auch wirklich so gerade so zwei fast konträre Aussagen so vor Augen von Teilnehmern oder von Interviewgästen. Einmal aus dem eher klassischen Unternehmen. Das war ja sehr Compliance gefüllt oder eine Lager, wie sagt man denn? Die haben so Kontrolllager oder wie man das nennt, eingerichtet. Mir fällt jetzt tatsächlich das Wort gerade nicht ein. Also auf jeden Fall eine Einheit, die Beschlüsse fasst. Also die sagt, okay, so und so viel Prozent dürfen zurück ins Büro, so und so viel müssen ins Homeoffice, so darf in die Kantine gegangen werden und so nicht und so muss gereinigt werden. Und diese ganzen Durchgriffe, also eine richtige Compliance-Schiene im Prinzip auch für den Umgang mit der Krise, also dieses Krisenmanagement.
Ein
Und
Krisenstab
ein
sozusagen.
Krisenstab, genau, man kann sagen, so
Ja.
ein Krisenstab, das haben ganz viele gerade größere Unternehmen gebildet, was ja nichts anderes ist als eine ganz zentrale Führung. Wir haben es ja auf politischer Ebene auch gesehen. Auf der anderen Seite sind aber, was jetzt die Zusammenarbeitsprozesse betrifft, die Menschen wie so ein Tauben Haufen auseinandergeflogen, in die Luft geflogen und in ihre Homeoffice und mussten sich selbst organisieren und da dezentral sich Strukturen aufbauen. Und jetzt ist halt die spannende Frage, was hat quasi besser funktioniert oder was braucht es jetzt künftig? Also brauchen wir immer noch diese enge zentralistische Blickweise auf so einen, nennen wir es ruhig, Krisenstab oder brauchen wir jetzt nicht eher eine Stärkung der dezentralen Strukturen, weil das vielleicht auch nochmal, Agilität heißt ja nicht chaotischer Haufen oder jeder macht, was er will. Da steckt ja ganz,
Genau.
ganz viel Struktur dahinter. Aber wir
Ja.
reden tatsächlich von autonomen, dezentralen Strukturen, die dort entstehen und da wird man jetzt sehen, welche Unternehmen diesen Schritt auch sich trauen zu gehen oder den weitergehen, weil sie ihn schon vorher angefangen haben. Und da sieht man tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Manche sind noch sehr in diesem, ja, wir haben unseren Krisenstab, aus der Kommandozentrale kommen die Ansagen. Bei den Mitarbeitern auch so ein Wunsch nach Klarheit, Orientierung, nach klaren
Ja, genau.
Ansagen. Das ist ja auch da, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Es gibt aber genauso gut auch Unternehmen, die da schon ganz anders, also schon ist natürlich auch eine Wertung, die ganz anders unterwegs sind, die sagen, also hier in Wiesbaden zum Beispiel gibt es das Unternehmen Seibert Media, das ist ein radikal demokratisch geführtes Unternehmen, die sich mit digitalen Zusammenarbeitsformen beschäftigen und die sagen, warum bin ich als Geschäftsführer derjenige, der sich am besten mit Corona auskennt? Ja, du kannst das viel besser, lieber Mitarbeiter, weil du hast dich jetzt gerade damit informiert. Was wäre denn dein Advice? Sollen wir
Cool.
nun in Homeoffice gehen oder nicht?
Ja.
Und wenn man das jetzt mal auf so ein Unternehmen wie euers überträgt, ist das natürlich fast nicht vorstellbar.
Ja, klar.
Das ist,
Da
das,
muss man auch unterscheiden, ne?
genau. Und das sind,
Ja.
aber ist, man sieht beides. Man sieht beides. Und ich glaube halt, wenn wir über eine Gestaltung der Zukunft reden, werden wir sicherlich mehr von diesen dezentralen Strukturen wieder brauchen. Also dieses im Krisenmodus, das kann man machen, aber halt nicht über Jahre. Ja, also, und das hat ja ganz viel auch damit zu tun, wie viel Vertrauen setzt man in seine dezentralen Einheiten zum Beispiel, wie viel Vertrauen setzt man da rein, dass die Menschen in der Lage sind, und das ist ein hoher Anspruch, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu steuern. Die Individuen, und auch die Teams.
Ja.
Und das ist ein hoher Anspruch. Ja.
Da beschreibst du ganz viel von dem, was Frederic Laloux, Reinventing Organizations, übrigens der nächste Lesetipp, gibt es auch in Kurzfassungen, schon beschrieben hat, dass auch Gesellschaften und Unternehmen sich einfach da weiterentwickeln und einfach die Zeiten sich in der Hinsicht ändern, weil einfach das Umfeld und die Bedingungen sich ändern. Da stimme ich dir hundertprozentig zu, auch in der Beobachtung, Jule. Ich glaube, in großen Unternehmen ist es natürlich immer eine größere Herausforderung und Strukturen brauchen auch, sag ich mal, alle in der Makroökonomie draußen in der Gesellschaft genauso wie auch in einem Unternehmen. Aber ich glaube, diese Inseln, diese Zellen, die das Agile nutzen und es dann weitertreiben, die agieren zu lassen und da aber auch eine gute Struktur zu finden, aus denen zu lernen und wieder das miteinander zu kombinieren, das muss eigentlich der nächste Schritt sein, um auch wirklich voranzukommen. Die Diskussion, ist das eine oder das andere besser, wird uns wahrscheinlich an der Stelle nicht wirklich weiterbringen, sondern schrittweise, was ist der erste, der zweite, der dritte Schritt, einfach sich zu bewegen, sich Ziele zu setzen und das dann auch kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, da ist so der Pragmatismus, den wir vielleicht einfach brauchen, alle miteinander, ob jetzt Lufthansa oder Siemens oder BMW, ich glaube, das ist auch überall die gleiche Frage, die sich stellt, wenn man über Good Work und New Work spricht. Ne?
Und auf jeden Fall.
Ich glaube, das, was einfach entscheidend ist, ist, dass man sich damit beschäftigt und dass man dem Raum gibt, und auch bewusst, so wie du gesagt hast, mit dieser Entschleunigungsphase zwischendurch einfach mal durchatmet und sagt, okay, auch diese Dinge sind wichtig für uns in der Zukunft. Wie wollen wir es dann zukünftig tun und was wollen wir aus dem Learning Corona beziehungsweise Good Work dann jetzt hier auch angehen, ja?
Und das Stichwort vielleicht noch, Strukturen schaffen. Und da würde ich sagen, hat uns ja auch wieder Corona als Lehrmeister ganz schön den Finger in die Wunde gelegt. Nämlich, was für uns Menschen eine der schwierigsten Aufgaben schlechthin ist, ist ja das Thema, sich selbst eine neue Struktur zu geben. Also diese viele, viele, viele Entscheidungen könnt ihr auf euch auch selbst mal schauen. Gerade wenn ich so als Angestellter in einem großen Unternehmen bin, da sind ja viele Entscheidungen getroffen. Ja, das fängt an mit, wann gehe ich morgens zur Arbeit? Ich gehe mittags zum Lunchdate, ich habe meine Meetings, ich habe meine festen Strukturen, meine Abläufe, ich habe meinen Sitzplatz, diese ganzen Dinge, die waren gesetzt. Und mit einmal war das alles weg. Das heißt, ich musste mir komplett meinen Tag, meinen Arbeitstag, mein im Prinzip nicht weniger als mein Leben neu strukturieren. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und das haben wir alle jetzt erlebt in der Zeit, dass das was schwierig ist. Und wenn wir über sowas wie dezentrale Unternehmensführung sprechen, setzt das schon voraus, dass die Menschen willens und fähig sind, sich diese Struktur
ganz genau.
Und ganz genau. Wie soll ich mal sagen, das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine Menge und da kommt natürlich so ein bisschen auch wieder drauf an, was für ein Menschenbild habe ich als Unternehmensführer. Denke ich, das können meine Mitarbeiter oder sie zeigen es vielleicht noch nicht, aber sie können es. Oder habe ich eher das Gefühl, ich muss diese Strukturen ganz fest vorgeben, weil die Menschen nicht in der Lage sind, das sich selbst zu entwickeln. Das ist eigentlich so ein bisschen die Gretchenfrage, die dahinter steht.
Oder wie führe ich sie dahin, wenn ich denn willens bin, ne, in so eine Struktur zu kommen?
Genau. Genau.
Und wo sehe ich auch das Potenzial meiner Mitarbeiter, ne? Und genau, was kann ich da noch entfalten? Und auch da, glaube ich, ist ein Dialog tatsächlich zwischen alt und jung wahnsinnig wichtig, ne? Um halt auch da die entsprechenden Bedürfnisse zu erspüren. Und um das vielleicht nochmal als kleine Side Story einzubauen, das hat mich echt beeindruckt in deinem Interview mit dem lieben Thomas Sattelberger, unserem ehemaligen Bereichsvorstand, als er sagte, er hat, wie alt ist der? Er selber ist Ende 60, Anfang 70?
Ich würde dir sagen, der hat die 7 vorne. Würde ich jetzt mal tippen.
Ja, also gut, also die 7 vorne. Und er hat einen Podcast mit einem 19-Jährigen. Und das
Perfekt.
ist,
Gute
finde
Kombi.
ich,
Gute
ja,
Kombi.
das finde ich eine wahnsinnig schlaue Idee, ehrlich
Ja,
gesagt.
total, total,
Und
total.
da kann doch was
Ja.
draus werden, ne? Da kann aus einer These und einer Antithese kann dann tatsächlich eine Synthese werden und
Da kann echt
bestenfalls.
was, da kann was entstehen, ja. Und das ist ja auch sehr spannend. Also da entsteht viel,
Dann
ja.
legst du den Bogen eigentlich zu Cross-Mentoring. Aus dem echten Leben fand ich total cool. Ich kenne eine sehr junge Kollegin, die tatsächlich mit einem Leiter aus einem Top-Level bei uns sowas gem auch gemacht hat. Und beide haben mir bestätigt, sie haben sehr davon profitiert und fanden das extrem spannend. Auch unsere Diskussion, Uta, zu wie viel muss ich online und offline sein und wie ist auch umgekehrt eben diese Balance zwischen Erfahrung, Gelassenheit einbringen als jemand, der wirklich schon lange im Berufsleben ist und immer wieder Veränderungen mitgemacht hat, zu jemand Neues, Dynamisches, der die Flexibilität einfach aus seiner Erfahrung der letzten 10 Jahre mit IT und immer Erreichbarkeit mitbringt. Das beides zu kombinieren, finde ich sehr spannend. Und ich fand es toll, dass eben auch beide Leiter und diese ganz junge Kollegin davon profitiert haben. Sowas müsste eigentlich Standard sein, dass man sich solche Cross-Mentorings holt, weil es einfach direkt auf der Hand liegt. Das ist ja der kleinste Schritt, den man tun kann, ne?
Ja, gibt
Das
ja da,
stimmt.
genau, gibt ja sogar den Begriff des Reverse Mentoring, also das, da, wo das schon so unterstrichen wird, so nach dem Motto, wer lernt hier eigentlich von wem?
Total. Ja, absolut. So, liebe Jule, jetzt, also wir könnten jetzt natürlich noch den ganzen Tag mit dir quatschen. Also vielleicht müssen wir das ja auch sogar irgendwann nochmal wiederholen, aber mit ein bisschen Blick auf die Uhr, würde ich gern so ein bisschen schon Richtung Ende hin moderieren. Bevor wir noch zu einer neuen Rubrik von uns kommen, das geht aber relativ schnell, die wir noch mit dir durchspielen möchten, würde ich dich gerne noch zum Abschluss fragen, weil das wird wahrscheinlich die Zuhörer ja auch noch brennend interessieren. Wie geht's denn jetzt weiter? Also, was passiert denn jetzt mit den wunderbaren Ergebnissen, mit deiner Chronik und was hast du denn noch auf dem Zettel?
Da ist noch einiges. Also der Zettel wird jeden Tag ein bisschen länger. Also aktuell bin ich gerade dabei, die Erkenntnisse zusammenzuschreiben und zu fassen. Also, und zwar geht das so ein bisschen in zwei Richtungen. Also das eine ist tatsächlich ein Vortragsformat, an dem ich schon, das wächst dynamisch. Also ich habe jetzt ständig Anfragen für Vorträge und so meine initiale naive Vorstellung, es gibt dann so einen schönen Standardvortrag und den kann ich halten. Davon darf ich mich, glaube ich, verabschieden, weil die Menschen dann doch immer so, ach, kannst du uns nicht mal was zum Thema Reisen, kannst du uns nicht mal was zum Thema
Ach, wie
Agilität?
wunderbar. Ja.
So, und ich sag mal, das Material gibt ja ganz viel her, von daher wird es da in der Richtung, bin ich gut am Wirken und Werken. Das andere Thema, was ein schmerzhafter Weg ist, glaube ich. Also die erste Runde ging schon mal nicht so einfach aus, aber okay, ich lasse mich nicht entmutigen, ist auch tatsächlich, das in ein Buch zu gießen. Also ich will tatsächlich
Ah,
auch ein Buch
super.
draus verfassen.
Klasse. Ja.
Genau, das ist, das habe ich mir quasi mir selbst versprochen in Woche 1, dass ich das wirklich zu einem, da wusste ich ja noch nicht, mache ich 100 Folgen, mache ich 50 Folgen. Ich wusste nur, es wird ein Ende geben und dann wird es eine Zusammenfassung geben. Das ist das eine. Aber es geht ja weiter mit dem Podcast Good Work. Und da wird es im Moment, hänge ich sehr an dem Titel Feature. Also es wird quasi ein bisschen mehr Struktur geben. Also es werden zwar schon immer sehr unterschiedliche Perspektiven weiterhin kommen, aber ich versuche dann immer so ein Layer nach dem anderen abzuarbeiten. Also wie gucken wir auf Good Work aus der Perspektive? Dörte, du sprachst mal von Makroökonomik, also von einer ganz globalen Sicht, also im Sinne von welches neue Wirtschaftssystem oder Arbeitswelt brauchen wir, um Good Work realisieren zu können, bis hin zur kleinsten Einheit. Also was braucht es in mir als Individuum? Und da ist so die Idee, dass ich quasi immer so zwei, drei Experten nacheinander befrage, also immer so eine Serie von zwei, drei Folgen zu einem dieser Layer mache und dann sozusagen zum nächsten springen. Aber da wird der Corona-Bezug etwas in den Hintergrund treten. aber die Zukunft halt sehr, sehr stark im Vordergrund
Ach, wie
sein.
großartig.
Genau, also es wird ein bisschen weniger, nicht gar nicht, aber weniger um Erfahrung als einfach so, wie schauen wir nach vorne? Welche Annahmen haben wir und was machen wir gerade schon aktuell? Denn nochmal, die Zukunft ist nichts anderes als die Summe der Reaktionen, die wir zeigen auf das, was gerade passiert. Das ist die Zukunft und deswegen schneiden wir das mit.
Also das wird, glaube ich, auch sehr, sehr gehaltvoll. Da können wir uns drauf freuen.
Ich hoffe
Alle.
es, ja.
Alle Beteiligten. Auf jeden Fall, Jule. Und das mit dem Buch, wenn man eine so starke Absicht in sich trägt wie du und vor allen Dingen jetzt auch so viel mitbringt an Content, dann wird sich das realisieren. Da bin ich also safe. Das wird auf jeden Fall passieren.
Es wird irgendwo uns hinführen oder mich
Ja,
hinführen.
definitiv. Und es ist einfach
So.
spannend, Jule, ne? Das Zuhören macht einfach Spaß. Und wenn wir hier die ganze Zeit über Sinn reden, es soll einem einfach auch Spaß machen. Es soll einem einfach
Total.
auch eine Leichtigkeit geben, sich mit
Total.
Dingen zu beschäftigen und nicht immer nur diese Schwere zu haben, zu dem, dass es eben eine Krise ist und dass man sich verändert und. Sondern ich finde, so wie du es angehst, hat es auch so einen Entdeckercharakter. Und das tut einfach gut. Und deshalb freue ich mich, bin gespannt, wie dein Buch dann wird. Und drück dir echt die Daumen, dass du diesen Schreibfluss bekommst, den man auch
Ja.
dafür braucht.
Den braucht man auf jeden Fall. Also das ist ich sag mal, da stehen auch ein paar XXL-Schuhe vor meiner Bettkante und mein lieber Mann. Aber gut, es ist ausgesprochen, dann muss ich es auch tun.
Super, klasse. Und hier nochmal so das ganz Profane, Uta und ich, wir haben ja immer nochmal Spaß, am Ende so irgendwie einen rauszuhauen. Ne? Mir hängt noch aus diesen ganzen Diskussionen ein Stichwort im Kopf und das ist das frische Paradies.
Ja.
Und ich kann nur sagen, die haben die beste Bouillabaisse für einen super Preis. Und es macht Höllenspaß dazu, einen richtig guten Champagner oder Sekt zu trinken, egal wie die Krise ist. Da kann man gut hinfahren, sich hinsetzen und wirklich sich etwas sehr Leckeres gönnen. Auf geht's, probiert's die Bouillabaisse. Das ist
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
profane, irdische, was ich jetzt am Ende hier nochmal dranhängen kann.
Auf Definitiv,
jeden
aber unbedingt reservieren.
Ja.
Genau. Unbedingt reservieren.
Ja.
Sehr schön. So, dann haben wir jetzt noch eine Frage an dich, aber eigentlich bist du jetzt diejenige, die die Fragen zu stellen hast. Und zwar haben wir als Rubrik eingeführt, drei Fragen an. Und zwar sollst du dir jetzt mal überlegen, du hast ja jetzt schon wahnsinnig viele Leute interviewt, aber vielleicht hast du ja noch ein paar noch nicht interviewt. Also welcher Person erstens würdest du gerne mal drei Fragen stellen, unbedingt, die dir auf dem Herzen brennen? Und welche drei Fragen wären das? Fällt dir dazu jemand ein?
Uiui, da fallen mir. Also, ich habe jetzt einen ganz konkret im Kopf. Ich weiß gar nicht, warum der mir jetzt ist ja mal lustig, wenn man so gefragt
Ja,
wird und spontan.
genau.
Und das wäre der Daniel Stelter. Also Daniel heißt er, glaube ich, ja genau. Das ist ein ganz großer Kopf in Sachen wirtschaftliche Bezüge. Der hat auch einen Podcast, der heißt Beyond the Obvious. Und das ist wirklich ein Podcast, da muss man hell, also ich muss da hellwach sein, dass ich dem überhaupt folgen kann. Und ich würde ihm gerne die Frage stellen, ob das, was wir gerade so aktuell tun, also auf wirtschaftspolitischer Ebene, ob das wirklich der schlauste Wurf ist, ja, ob er da noch bessere Ideen hat. Ich würde mit ihm sehr gern auch tatsächlich über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen mal
Oh
diskutieren.
ja.
Und überhaupt das Paradigma, braucht es mehr Wachstum, um zu einer guten Gesellschaft zu kommen? Also
Oh ja.
ist das eine Kopplung, die er sieht? Also da würde ich mir von ihm einiges versprechen. Es gibt andere Menschen auch, ich denke auch so, ich würde auch gern mal ja, da habe ich noch zu wenig Berührung gehabt, finde ich. Ich würde tatsächlich auch gern mal mit jemand aus der Gesundheitsbranche sprechen. Also ich würde auch tatsächlich mal gerne mit so jemand wie mit dem Herrn Streeck sprechen. Der Herr Drosten spricht genug für meinen Geschmack. Ich würde gern mit ihm mal sprechen, wie er diese Veränderung erlebt, plötzlich so eine unfassbare Aufwertung seiner Zunft oder so ein Interesse, wie die damit umgehen. Also mich würde jetzt weniger interessieren, wird das Virus bald weg sein oder da ist, glaube ich, da können wir ja alles lesen. Und im Zweifelsfall verstehen wir auch die Hälfte davon nur bedingt. Aber mich würde das interessieren, ob es plötzlich der neueste heiße Scheiß ist, Virologe zu sein und wie er damit umgeht. Also ist es jetzt so Sexiest Man Alive? Und sind die darauf so vorbereitet? Also hatte der das auf dem Schirm und findet er das überhaupt gut? Und wie gehen die damit um? Also den hatte ich auch tatsächlich angeschrieben. Ich habe noch keine Antwort.
Ach komm, naja, wer weiß. Also vielleicht kommt das noch. Und da fällt mir ein, das habe ich eben Deuter im Vorgespräch gesagt, weil bei Fest und Flauschig ging es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, da ging es auch darum, wem kann man so bedingungslos vertrauen? Und dann hieß es, also wenn, dann kann man ja einem Lufthansa-Piloten bedingungslos vertrauen, was ich natürlich erstmal sehr schön finde. Und das wären ja die absoluten Sexgötter, vertrauenswürdige Sexgötter. Fand ich sehr interessant, diese Kombination, ehrlich gesagt. Und vielleicht ist auch der Virologe jetzt, wenn du sagst,
genau. Der Virologe ist der Pilot der Gegenwart. Das ist so vielleicht. Früher war das ja so, klar, vielleicht kommt ja die Zeit auch wieder, aber jetzt im Moment, glaube ich, ist so, wenn du sagst, mein Name ist Dr. Torben Kleinschmidt. Ich bin Virologe. Hallo, dann teilt sich das mehr.
Das ist das neue Tinder-Profil. Da werden jetzt alle auf Virologe.
Da fliegen dir die Schlipper entgegen, du.
Ja. Ach, Mädels. Ja, gute Sache. Das ist toll. Das ist ja nochmal dann ein guter Tipp am Ende, liebe Jule. Brennt dir sonst noch was auf dem Herzen, was du uns mitgeben möchtest oder als kleinen Blick in die Zukunftskristallkugel?
Nein, also ich wünsche mir einfach für euch, dass ihr vor lauter Zwängen und Engen, die ja durchaus auch da sind oder auch vielleicht nicht gerade nur positiven Nachrichten, das ist ja durchaus eine betrübliche Zeit für euch, dass ihr den Mut habt, die Chancen zu ergreifen, die sich da bieten. Also ich persönlich glaube ja, dass in dem Thema Geschäftsreiseverhalten insofern wieder eine Chance steckt, auch wenn wir natürlich, oder was heißt natürlich, wahrscheinlich nicht von den Mengen sprechen können, die zurückkommen. Aber vielleicht bahnt sich da ein neues Qualitätsdenken an, also dass die Menschen sagen, ich fliege vielleicht nicht mehr 10-mal nach Fernost, um irgendwelche Dinge zu besprechen, sondern nur noch 3-mal im Jahr oder 2-mal. Aber dann bitte auch safe und mit einem gewissen Komfort. Da sehe ich durchaus eine Chance, also dass da ein bewussteres Reisen stattfindet. Und da würde ich mir für euch einfach wünschen, dass man in solche Richtung auch mal denkt. Ja, oder auch, dass das Stichwort, vielleicht wird es auch in der breiten Masse ein bisschen von dem Thema Urlaub weg hin zum Thema Reisen gehen. Wenn wir wirklich alle ortsunabhängiger arbeiten, vielleicht wird das ganz neue Formate, so Workation-mäßig und so auf den Plan rufen. Und da stecken ja vielleicht auch Chancen für euch drin. Also das würde mir gefallen, euch da so eine optimistische Blickrichtung mitzugeben und zu sagen, ja, die Decke hängt gerade ein bisschen tief und es ist jetzt auch nicht wirklich sehr viel Licht im Raum, aber hier und da brennt was und vielleicht schauen wir da mal hin. Ja, also so Stichwort Autofokus statt Tunnelblick, ja, das würde ich mir für euch wünschen.
Ach, vielen Dank.
Das hat richtig gut getan. Positive Thinking, that's the new normal. Also genau. An der Stelle, bestes Vorbild, liebe Jule.
Ja, also da geht uns das Herz auf und uns geht das Herz auch auf, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns so tollen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Und also ich werde mir das jetzt alles noch ein paar Mal anhören müssen, glaube ich, weil da so viel Content drin steckt. Und ich bin sicher, dass auch unsere Zuhörer das fantastisch gut finden und genießen werden. Also vielen, vielen lieben Dank, liebe Jule. Und wir wünschen dir natürlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten beim Good Work Podcast, deinem hoffentlich bald erscheinenden Buch und so weiter, was auch immer noch kommen mag. Und vor allen Dingen natürlich, wie immer an dieser Stelle, bleib gesund.
Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch den Austausch zu gestalten heute Morgen. Und ja, für euch natürlich auch nur das Beste.
Dankeschön. Macht's gut.
Macht's
Ciao.
gut. Tschüss.
Ein tolles Gespräch, Dörte. Wie fandst du's?
Ach, es ist wirklich inspirierend und ich glaube, über viele Dinge darf ich auch noch mal im Nachhinein nachdenken. Ich werde sogar unseren eigenen Podcast noch mal hören. Die Jule hat uns wirklich viele Facetten irgendwie gezeigt. Dafür war einfach die Zeit schon fast zu kurz, oder?
Ja, definitiv. Also vielleicht können wir sie ja noch mal irgendwann vors Mikro zerren, weil sich natürlich dann auch inzwischen schon so viel weiterentwickelt hat und ja, sicherlich ganz viele Unternehmen jetzt auch weitergemacht haben zum Thema New Work, was sie dann sicherlich hier und da auch begleitet und wo sie uns dann von ihren Erfahrungen berichten kann.
Klasse, echt klasse. Ja,
Ja.
ein bisschen war sie auch Frauenpower. Da habe ich mich auch gefreut. So eine tolle, inspirierende Kollegin, ehemalige Kollegin zu hören, zu sehen und Frau im Geiste, sage ich einfach mal. Das fand ich auch mal wieder erfrischend.
Ja, voll. Ich meine, ich habe natürlich jetzt wieder gedacht, ach Mann, ich vermisse die so. Also bei uns, ne, bei Lufthansa, weil die immer so tolle andere Gedanken und Perspektiven mitgebracht hat und man immer eine gute Diskussion mit ihr führen konnte. Aber andererseits freue ich mich auch so wahnsinnig für sie, dass sie diesen Schritt gegangen ist und welche Entwicklung sie vollzogen hat und dass sie jetzt da steht, wo sie steht und uns damit ja auch letzten Endes unheimlich beglückt und inspiriert. Also das war eine tolle Sache. Und ihr da draußen, liebe Zuhörer, wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr auch genauso viel Freude jetzt an dieser Folge habt, wie wir das hatten. Und dann verabschieden wir uns für heute. Dörte, du machst noch irgendwas Tolles in Sachen Weinlese, hast du eben erzählt.
Genau, ich bin auf einer Weinlese in Rheinhessen zusammen mit guten Freunden und werde wahrscheinlich abends auch ein Tröpfchen trinken, aber es ist einfach mal draußen sein, bewegen und ja, im Zweifel auch ein bisschen was Gutes tun. Da ja, freue ich mich schon drauf. Und wie sieht es bei dir aus, Uta? Was hast du noch vor?
Das wird ein relativ ruhiges Wochenende, worauf ich mich ehrlich gesagt auch freue. Das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, weil ich ja nicht arbeite und auf 0% bin. Aber die letzten Tage waren dann doch sehr angefüllt mit allerlei Unternehmungen und Projekten und Aktionen. Und jetzt, wenn es dann tatsächlich regnen sollte am Wochenende, freue ich mich auch einfach mal auf eine runde Couch und ein gutes Buch.
Oh, herrlich.
Auch
Da
nicht
ist
schlecht, ne?
das Entschleunigen. Super, Uta. Da
Da
freue ich
ist
mich.
das Wort Entschleunigung wieder, genau.
Genau.
Gut, ihr Lieben, dann machen wir hier Schluss und wie immer an dieser Stelle bleibt vor allen Dingen gesund da draußen. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.